Herzlich willkommen zurück zum Erfolgskunden-Podcast mit Michael Andresen, das bin ich. Und heute geht es um Onboarding, Kunden-Onboarding. Und wie macht man das und warum ist das wichtig? Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zum Erfolgskunden-Podcast. Und heute geht es um das wichtige Thema, das ich ja letztes Mal schon angesprochen habe, zum Thema Onboarding. Warum ist Onboarding eigentlich so wichtig? Wofür ist das gut und was ist das überhaupt, falls ihr noch nie was davon gehört habt, wie man seine Kunden richtig onboardet? Ja, darum geht es heute in dem Thema. Unter anderem werden wir uns natürlich mit der Definition und warum das so gut ist und wichtig ist, das Thema Onboarding. Dann werde ich euch ein paar erfolgreiche Methoden vorstellen, wie man Onboarding besser machen kann. Und natürlich werden wir auch über die Do's und Don'ts im Onboarding-Prozess sprechen. Also was könnt ihr tun und was solltet ihr während des Onboardings oder der Kundenaufnahme tatsächlich unterlassen? Ja, dann geht es natürlich auch noch um praktische Tipps und Beispiele. Und natürlich auch gibt es Zahlenmaterial. Über das werde ich alles in diesem Podcast eingehen. Also bleibt gespannt. Also fangen wir mal an mit dem Thema: Warum ist Onboarding wichtig und was ist das überhaupt? Ein vernünftiges Onboarding oder ein exzellentes Onboarding, weil wir wollen ja unsere Kunden nicht zufrieden machen. Wir wollen ja glückliche Kunden. Also ein exzellentes Onboarding geht natürlich darüber hinaus, dass man einfach nur einen Kunden in eine Kartei aufnimmt und einen Kunden willkommen heißt und sagt, hallo, schön, dass wir zusammenarbeiten. Sondern beim Onboarding-Prozess geht es natürlich darum, dass der Kunde versteht, wie kann er denn mit euch vernünftig zusammenarbeiten? Wie kann er denn seine Ziele erreichen und wie helft ihr ihm dabei? Wie funktioniert das? Also je nachdem, was ihr natürlich verkauft, welche Produkte, Lösungen und Dienstleistungen ihr anbietet, kann sich der Onboarding-Prozess logischerweise ganz unterschiedlich gestalten. Und da werde ich im Laufe des Podcasts auch noch das ein oder andere Beispiel geben, wie das zum Beispiel bei verschiedenen Unternehmen strukturiert ist. Also nehmt euch am besten schon mal einen Zettel und einen Stift, denn es gibt sehr viel, was ihr euch heute aufschreiben könnt. Oder was ihr euch zumindest merken sollt und vielleicht auch drüber nachdenken. Dann interessiert mich natürlich auch, wie euer Onboarding läuft. Also wie geht ihr mit euren Kunden um, wenn die sich dazu entschlossen haben, mit euch zusammenzuarbeiten? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich komme da aber auch später noch drauf zurück. Genau, also wie funktioniert denn so ein Onboarding eigentlich und was ist das und wofür ist das gut? Warum ist das wichtig? Habe ich ja eben schon eigentlich so ein bisschen angerissen. Es geht ja darum, nochmal richtig Vertrauen zum Kunden aufbauen, den Kunden aufzunehmen, abzuholen. Wo ist er denn eigentlich? Dazu gehört, dass man anfängt mit einem Kundenaufnahmeprogramm oder Prozess vielmehr. Dazu gehört, dass man erstmal anfängt mit einem Willkommenstermin, also Onboarding-Termin. Und was machen wir in diesem Onboarding-Termin? Das werde ich später im Detail erklären. Aber damit geht es eigentlich los, ja, dass der Kunde auch das Gefühl hat, hey, da kümmert sich jemand um mich. Da will jemand wirklich, dass ich verstehe, wie ich mit diesem Dienstleister, mit dem Anbieter, mit dem Produkt auch richtig zufrieden, wenn nicht sogar glücklich werde. Und beim Glücklichwerden kann dieser Onboarding-Prozess schon wahnsinnig gut unterstützen. Denn was erreicht der Kunde? Wenn der Kunde im Onboarding-Prozess ist, dann geht es natürlich schon mal darum, ihm erstmal aufzuzeigen, wie kommst du denn überhaupt an dein Ziel? Wenn du jetzt eine Software bei mir gekauft hast, wenn du eine Dienstleistung bei mir gebucht hast, wenn du ein Produkt von mir bekommen hast, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten mit diesem Produkt, mit dieser Dienstleistung, was auch immer, erfolgreich zu werden. Und das ist schon mal das erste Wichtige, weil ihr kennt das vielleicht, ihr kauft euch irgendetwas, naja, das Handbuch brauche ich jetzt nicht lesen, ich fange mal an. Ja, so. Und dann denkt man sich so, wie geht denn das jetzt? Also komisch, ja. Und dann guckt man vielleicht nochmal ins Handbuch, ja, da steht es eigentlich auch nicht so richtig drin oder naja, das, was da drin steht, ist eigentlich so, Und deswegen ist es wichtig, so ein Onboarding zu haben. Im Onboarding ist es tatsächlich der Fall, dass man so eine kleine Einweisung bekommt in, was hast du eigentlich bei mir gekauft und wie kannst du es richtig nutzen? Das heißt, die ersten Fallstricke, die die meisten Kunden schon erleben, indem sie euer Produkt, eure Dienstleistung gekauft haben, die sind schon mal weg, weil die Fragen müssen nicht mehr gestellt werden, denn die kennt ihr ja, ja logischerweise, und wisst, worauf ihr den Kunden hinweisen müsst. Das heißt, wenn er fragt, keine Ahnung, wie benutze ich bei meiner Software folgende wichtige Funktion, dann könnt ihr das im Onboarding schon mal ganz kurz anreißen. Aber die Funktionsklärung und so weiter, das kommt eigentlich sehr viel später. Gar nicht sehr viel später, sondern später, sodass ihr im Onboarding versteht, wo will der Kunde hin. Ihr gebt ihm diverse Tipps. Ja, was kann man mit dem Produkt und wie kann man damit umgehen? Wie meldet man sich im Portal an und wo findet man welche Informationen? Und wer ist der Ansprechpartner? Wie finde ich wieder Kontakt, wenn ich irgendwelche Fragen habe? Welche Kanäle kann ich dafür nutzen? Und das sind alles so Themen, die wir mit dem Onboarding, mit dem ersten Onboarding schon mal abfrühstücken, sodass diese Fragen geklärt sind. Und dadurch baut ihr natürlich Vertrauen auf. Dadurch fangt ihr schon an, den Kunden loyaler zu machen, weil er sich gleich schon viel wohler fühlt und denkt sich, meine Güte, das ist hier aber anders als das, was ich sonst so erfahren habe. Ja. Und auch da komme ich auf die ganz großen Vorteile, die das für euch noch bringt, komme ich im Laufe des Podcasts noch zurück. Und was natürlich auch gut ist, im Onboarding kann man ja schon mal die Erwartungshaltung klären. Also, wie stellst du dir das eigentlich vor? Ja, das kommt natürlich später noch in dem Ziele-Definition. Also, wie will ich denn eigentlich mit meinem Kunden und was für Ziele will er denn überhaupt erreichen? Also, da gibt es nochmal einen Extra-Termin für, damit man den Kunden am Anfang nicht überfordert. Das ist auch so ein Thema, komme ich später noch drauf. Ihr gebt dem Kunden also Einblicke, ihr kriegt aber auch von dem Kunden schon mal Feedback. Also, wie stellt er sich das eigentlich vor? Wie zufrieden ist er bisher mit euch? Ist auch ganz wichtig, dass ihr am Ende vom Prinzip des Onboardings fragt, wie fandst du es jetzt? Hat dir noch irgendwas gefehlt oder so? Ja, dass ihr vom Prinzip her auch immer in der Lage seid, natürlich Feedback vom Kunden zu bekommen und dadurch natürlich vielleicht auch den Onboarding-Prozess anzupassen und zu verbessern. Ja, und dadurch, dass ihr einen Onboarding-Prozess überhaupt habt, dass ihr mit so einem Kunden so ein richtig schönes Kundenaufnahmegespräch führt, könnt ihr euch vorstellen, das führt natürlich zu einer viel, viel besseren Kundenbindung. Ja, weil er weiß, hey, da ist schon jemand, der kümmert sich um mich. Und von Anfang an wird versucht, dass meine Probleme gar keine Probleme werden, sondern dass ich hier reibungslos und glücklich mit dem Produkt, mit den Dienstleistungen zurechtkomme. Also dafür ist so ein Onboarding-Prozess gut. Was man aber auch erreicht, und das ist so ein kleines Nebenspiel, ist vielleicht sogar schon, wenn der Kunde sagt, naja, folgende Sachen, das ist das, was ich erreichen möchte. Und dann kann man aber auch schon die Abgrenzung machen. Entschuldigung, dafür ist es nicht. Da hättest du XYZ zum Beispiel, ja. Oder gut, dass du das jetzt äußerst, weil dazu brauchen wir noch Folgendes, ja. Und dann kann man das wiederum als sogenannte Upsell- oder Cross-Sell-Möglichkeit benutzen. Da sollte man dann aber nicht zu viel drauf eingehen, sondern sich das einfach notieren. Ah, habe ich verstanden, dass es wichtig ist. Übrigens ist nicht Bestandteil dieses Prozesses, dieser Dienstleistung. Aber weißt du was? Wir kommen da nochmal drauf zurück. Ich nehme das mit und wir sprechen dann nochmal drüber, wie wir dann genau das auch erreichen können. Ich lasse mir da was einfallen. So, fertig. Ja, also ihr verkauft im Onboarding nicht, sondern ihr nehmt das einfach nur auf als Feedback und dann kommt ihr später darauf zurück. Ihr sagt doch nicht, dass er da jetzt was kaufen muss, sondern einfach nur, da müssen wir tatsächlich später drauf zurückkommen, weil das ist nicht Bestandteil dieser Dienstleistung, das kann das Produkt nicht, was du gerade hast oder sowas, ja, sondern da müssen wir gucken, wie wir das gelöst kriegen. Aber das nehme ich einfach mal mit und komme dann nochmal auf dich zurück. Ist das okay für dich? Klingt das fair? Genau, und so ist vom Prinzip her das Thema Onboarding vom Prozess her abzufrühstücken. Und dadurch bringt ihr dem Kunden schon eine ganze Menge an Mehrwert entgegen. Und auf die Mehrwerte komme ich auch gleich noch zu sprechen, weil da habe ich auch eine sehr interessante Erfahrung gemacht, was ich beim Kunden erlebt habe, weil wir Onboarding mit ihm gemacht haben, weil wir Customer Success gelebt haben. Ja, also wie man Kunden mit seinen Produkten erfolgreich macht. Denn durch das Onboarding jetzt zum Beispiel habt ihr auch die Möglichkeit, langfristiges Wachstum zu erreichen. Das heißt, wenn der Kunde von Anfang an schon auf eurer Seite ist und sich wohler fühlt und vielleicht durch das Onboarding schon glücklich wird, also zumindest mal auf dem Weg zum Glück ist, dann ist das natürlich ein ganz klares Zeichen dafür, dass er langfristig mit euch zusammenarbeiten wird. Und das wird auch noch sehr spannend, weil da gibt es auch die ein oder andere Studie, die ich euch noch dazu erläutern kann. Also komme ich aber später zu, weil ich will jetzt noch nicht zu tief ins Detail gehen, aber das kommt. Ich habe es ja in der Einleitung vorhin schon erwähnt. Und was natürlich auch interessant ist und logisch ist, und einen unheimlichen Mehrwert für das Thema Onboarding gibt, er fängt an, drüber zu reden. Euer Kunde fängt an, wahrscheinlich darüber zu reden, wenn er denn begeistert ist. Ihr müsst natürlich einen tollen Onboarding-Prozess gestalten. Ja, und was da alles Bestandteil ist, das werde ich auch gleich noch erzählen. Aber das ist, dass, wenn er dann begeistert ist und sagt, Mensch, das war jetzt aber ein ganz tolles Erlebnis, das habe ich so von solchen Dienstleistern, von solchen Anbietern noch nicht erlebt. Dann wird er das natürlich auch weiterempfehlen und weiter erzählen und ihr kriegt dadurch wieder neue Kunden vielleicht, weil die sich ja dann auch bei euch melden. Vielleicht nicht gleich, aber im Laufe der Zeit. Und das Geile ist, Entschuldigung, das Tolle ist, ihr könnt ja dann später ihn auch wieder fragen. Sondern hast du eigentlich schon mal mit jemandem darüber gesprochen, was wir hier eigentlich machen oder was du hier von mir bekommen hast? Habe ich schon. Ba, 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 ba. Ja, und dann seid ihr wieder in der Empfehlung. Aber das kommt später. Das macht ihr bitte nicht im Onboarding, weil das ist zu früh. Ja, wie funktioniert denn jetzt eigentlich so ein Onboarding? Was ist denn wichtig in einem Onboarding-Prozess? Und das sind jetzt die bewährten Methoden, die ich euch eigentlich kurz vorstellen möchte, auf was ihr unbedingt achten solltet. Es geht los mit Klarheit und Kommunikation. Also, dass der Kunde von Anfang an darüber informiert ist, was passiert jetzt mit ihm und was sind die nächsten Schritte und vor allen Dingen auch, wie werde ich mit dem, was ich gekauft habe, erfolgreich? Ja, und was ist der Plan dahinter? Dass ihr immer wieder Feedback gebt, dem Kunden kommuniziert, was passiert jetzt hier eigentlich gerade und was kannst du als nächstes erwarten und vor allen Dingen auch wann? Ja, also das ist ganz, ganz klare Kommunikation. Und vielleicht macht ihr euch eine kleine Checkliste, wie denn so ein Onboarding-Prozess grundsätzlich auszusehen hat, komme ich aber auch nicht drauf. Was auch wichtig ist, wenn ihr ein Onboarding macht, also vom Prinzip das erste Gespräch mit dem Kunden, das erste Gespräch ist auch dafür da, habe ich ja auch schon gesagt, die Klärung der Ansprechpartner. Viele Kunden wissen immer nicht, wenn sie was gekauft haben, mit wem kann ich denn da eigentlich jetzt in Kontakt treten, wenn ich irgendein Problem habe. Sei es, dass es der Support ist, sei es, dass es vertragliche Fragen gibt, sei es, dass es Anwendungsthemen gibt oder sonst irgendwie sowas. Also sagt ihm auf jeden Fall, wer sind die richtigen Ansprechpartner. Und wenn ihr jetzt in einem größeren Unternehmen unterwegs seid, dann vielleicht auch sogar die Eskalationsstufen. Also was passiert, wenn Folgendes nicht funktioniert und wer ist dann der Ansprechpartner auf Geschäftsführungsebene, wenn ihr es nicht selber seid? Das ist also auch ganz wichtig, dem Kunden schon gleich mitzuteilen, an wen kann er sich wenden, weil damit ist auch schon eines der meisten Probleme gelöst, wie ihr vielleicht selber schon erfahren habt, indem ihr darüber nachgedacht habt und recherchiert habt, wen kann ich eigentlich zu welchem Problem jetzt bei diesem Unternehmen anrufen? Ja, oder über welchen Kanal kann ich mit den Leuten in Kontakt treten? Also das bitte in dem ersten Onboarding-Termin schon klären. Und macht für den Kunden eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, dass er weiß, was muss er eigentlich tun. Ja, einerseits ist das natürlich das Handbuch oder die Aufbauanleitung von IKEA, wenn man so möchte. Ja, das kann man machen. Aber dass der Kunde, wenn ihr jetzt eine andere Dienstleistung als einen Tisch oder einen Schrank habt, dass ihr dann vielleicht auch sagt, okay, und folgende Sachen kannst du natürlich auch machen und erreichen. Dazu musst du eben Folgendes tun. Wenn ihr so ein Produkt habt, dann ist so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gar nicht verkehrt, wenn ihr ihm die zur Verfügung stellt. Und die Bereitstellung von Ressourcen und Hilfsmitteln. Also wo findest du was, wenn du etwas suchst? Es gibt ja vielleicht einen Member-Bereich. Es gibt eine Webseite mit Produktinformationen, mit Handbüchern, mit Upgrades oder sonst irgendwie sowas, wenn ihr jetzt eine Software habt. Ja, wie findest du das? Dass ihr den Kunden an die Hand nehmt und ihn tatsächlich da durchführt und sagt, pass auf, wenn du was suchst, findest du es so. Weil wie frustrierend ist das manchmal, wenn man auf eine Webseite von einem Hersteller geht und dann versucht herauszufinden, wo kriege ich jetzt die Informationen, die ich gerade brauche? Also ist das auch während des Onboardings ganz gut, ihm auch das zu zeigen, wo findest du eigentlich welche Informationen? Je nachdem, wie komplex eure Umgebung ist, dauert das länger oder kürzer. Aber ihr solltet es auf jeden Fall tun, weil es hilft, Frustration zu vermeiden. Ja, wenn der Kunde was nicht findet, ist er natürlich nicht gerade der glücklichste Kunde in dem Moment. Das lässt er ja nicht immer spüren, nur wenn er eine Information haben möchte. Aber es ist schon da. Also könnt ihr das von Anfang an eliminieren, indem ihr den Kunden, tja, vom Prinzip her darauf hinweist, wie er dann an diese Informationen kommt. Und dann ganz am Ende dieses Gespräches natürlich das, habe ich eingangs schon erwähnt, Feedback abholen. Also wie fandst du es? Was hätten wir verbessern können? Fehlen dir noch irgendwelche Informationen? Und so, dass ihr da direkt quasi das Feedback vom Kunden bekommt, was könntet ihr vielleicht noch verbessern oder welche Fragen wurden jetzt noch nicht geklärt? Und das ist eine ganz wichtige Information, weil dann könnt ihr euren Onboarding-Prozess auch wieder verbessern. So, dann ist vom Prinzip her der Prozess mal kurz beschrieben. Es gibt gleich noch ein paar mehr Details. Aber was solltet ihr möglichst tun und was solltet ihr möglichst unterlassen, wenn ihr einen Kunden Onboarding macht? Und da meine ich jetzt während des gesamten Prozesses, nicht während des ersten Termins. Also, das erste ist natürlich auch ein Willkommenspaket, wenn ihr denn die Möglichkeit habt, ein Willkommenspaket zu verschicken. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da draußen Unternehmer gibt, die kein Willkommenspaket verschicken können. Jeder kann das. Die Frage ist natürlich nach der Wertigkeit. Ja, da muss man natürlich gucken, bei welchen Kunden, mit welchem Umsatz schicke ich welches Willkommenspaket. Aber gar keins zu schicken, macht nur bei ganz niedrig Budgetkunden Sinn. Und der Aufwand muss sich ja lohnen. Aber auch das ist ein Thema, über das ich auch gerne noch sprechen kann im Laufe der Zeit, ist Lifetime Customer Value. Das heißt, was mache ich eigentlich, während ich diesen Kunden habe für einen Umsatz mit ihm? Und wie sollte ich dann entsprechend meine Marketing- und Kundenaktivitäten mit ihm gestalten? Denn ich weiß ja, der hat jetzt erstmal mit 1000 Euro angefangen oder 500 Euro angefangen. Aber du hast ja sicherlich eine Übersicht darüber, welche Kunden haben denn schon mit 500 Euro angefangen und wo sind die heute? Und ich hoffe, das ist so, dass du deine Kunden weiterentwickelt hast und nicht einfach nur einmal was für 500 Euro verkauft hast und dann nichts mehr. Ja, und wenn du da Hilfe brauchst, sag Bescheid. Aber das Thema ist halt, dass du schaust, was habe ich eigentlich für ein Lifetime Customer Value und über die ganze Zeit. Und dann kannst du deine Marketingaktionen ganz anders gestalten. Dazu musst du natürlich eine Potenzialanalyse machen und so weiter. Aber naja, gut, ich will jetzt nicht zu tief in das Thema reingehen, weil wir sind beim Thema Onboarding. Nur Willkommenspaket, dass du ihm irgendwas zur Verfügung stellst, ihm eine bisschen Aufmerksamkeit zuschickst. Das kann eine kleine, das kann eine große sein, je nachdem, wie viel Umsatz du mit ihm gemacht hast. Ja. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Genau. Ach so, verschickst du denn überhaupt schon Willkommenspakete? Schreib mal rein. Ja, wer von euch verschickt eigentlich schon Willkommenspakete an seine Kunden? Und wer sagt, das ist großer Quatsch? Oder wer hat da noch irgendwelche Fragen zu? Schreibt es gerne in die Kommentare und dann, ja, können wir da gerne drüber sprechen und ich kann dazu einen nächsten Podcast machen. Oder die Frage individuell beantworten. Das geht natürlich auch. So, und dann während des Onboarding-Prozesses, das heißt, ihr habt also vom Prinzip her das Erstgespräch mit dem Kunden gehabt, alle Unklarheiten mehr oder weniger beseitigt, die Erwartungshaltung mit dem Kunden geklärt. So, und dann geht es natürlich weiter. Dann gibt es ja verschiedene Ansätze, die man dann fahren kann. Mache ich irgendwelche Schulungen? Muss ich irgendwelchen Support leisten? Braucht er noch irgendetwas? Ja, das muss natürlich dann während der Laufzeit gemacht werden und natürlich am Anfang vielleicht auch noch mal nach ein paar Wochen nachfragen, wie läuft's? Bist du immer noch zufrieden? Hat sich was verändert? Brauchst du Hilfe? Ja, also das sind auch so Sachen, das sollte man gerade am Anfang noch mal tun. Einfach mal einen kurzen Check-up, also Status abfragen, wie sieht es denn aus bei dir, wenn man es nicht sowieso schon im Programm hat? Was solltet ihr nach Möglichkeit nicht tun? Den Kunden mit Informationen überfluten, also zu viel Informationen in seinen Kopf reinbringen, weil dann weiß er gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, welche Information ist wichtig. Ihr seht das schon an meiner Sprache. Das ist viel zu schnell und das ist mit zu viel Information auch der Fall. Das ist zu viel Information von Anfang an. Und die braucht er gar nicht. Die braucht er über den Laufe der Zeit. Oder ein Kunde, der noch mehr Informationen braucht, von dem erfahrt ihr es, wenn ihr regelmäßige Check-ups mit ihm macht. Dann wird er sagen, ah, da fehlt noch was, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Und das sind dann die etwas schnelleren Kunden. Gibt es ja auch. Und die könnt ihr dann eben wieder so bedienen, sodass ihr sagt, okay, gut, ich merke, dass du schneller bist als andere, dann gebe ich dir die Informationen auch schon vorher. Ja, so. Gut, also so könnte man das machen. Und das sollte man vermeiden, dass man dem Kunden von Anfang an mit viel zu viel Informationen überlädt, ja, weil das verarbeitet das Gehirn gar nicht. Dann weiß er gar nicht, Moment mal, soll ich jetzt die Taste drücken? Oder da war doch vorhin noch das, wenn man die Taste mit der Taste in Kombination macht. Oder wenn ich, na, ist ja, ihr wisst besser über eure Produkte Bescheid, dass ihr sagen könnt, so, das macht keinen Sinn oder das macht Sinn. Aber nicht am Anfang gleich alles. Was ihr tunlichst auch vermeiden solltet, wäre ein unpersönlicher Ansatz. Dass ihr vielleicht einfach nur E-Mails verschickt, dass ihr einfach nur einen standardisierten Prozess habt, so, ja, pass auf, das, das und das und das, ohne auf das Individuelle des Kunden einzugehen. Und das ist natürlich, weil jeder Kunde hat andere Ansprüche, jeder Kunde ist anders weit, auch wenn ihr im Coaching seid zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein NLP-Coaching, also eine NLP-Ausbildung mache, dann gibt es Leute, die sind schon weit, die haben sich schon fortgebildet, die haben schon, dann kann ich mit denen ganz anders sprechen. Klar, und das muss ich aber wissen. Und wenn ich das nicht weiß, ja, dann fange ich bei A an und dann fange ich die an zu langweilen, weil das wissen sie ja alle schon. Also das sind so Dinge, macht keinen standardisierten Prozess, sondern stellt euch auf euren Gegenüber ein und fangt dann da an, wo ist es, wo er es gebrauchen kann. Trotzdem ablaufend nach einer Checkliste. Komme ich noch zu. Und natürlich ist es auch wichtig, dass ihr eben die Ansprechpartner, ich habe es gesagt, und wehe, ihr verheimlicht ihm die. Weil wenn ihr das nicht macht, wenn ihr ihm die Ansprechpartner nicht gebt, dann kommt das zur Kundenfrustration. Genau, zur Kundenfrustration. Und das solltet ihr vermeiden. Deswegen nennt ihm die Ansprechpartner für Fragen. Und auch die, wie man da hinkommt. Also unterschätzt nicht den Mehrwert, der das bringt. Ja, es ist ein bisschen mehr Aufwand. Ja, man muss ein bisschen mehr über das Unternehmen verraten. Und man könnte auch sagen, das findest du, wenn du Google benutzt. Aber das ist nicht kundenfreundlich. Das macht Kunden nicht glücklich, denen zu sagen, benutz mal die Google-Suche oder guck auf unserer Webseite, da findest du schon. Ja, das ist das Gleiche, als wenn ich in den Supermarkt gehe und frage, haben Sie Würstchen von XYZ, na, Krakauer zum Beispiel? Und die sagen, ja, die müssten da hinten beim Fleisch sein. Ja, wenn keine mehr im Regal sind, sind keine da. Okay. Machen die ja heute nicht. Auch der Supermarkt hat ja durchaus, also die meisten nicht, der Supermarkt hat ja heute tatsächlich auch seine Mitarbeiter schon geschult, sodass ich sehr oft erlebt habe, wenn ich nach etwas Speziellem gefragt habe, vielleicht auch nach einem speziellen Obst, haben Sie Granatäpfel, dann sind die mit mir von der Fleischabteilung nochmal zum Obststand gelaufen. Ja, fand ich auch klasse, obwohl das wieder, ne, zurück zum Anfang ist. Genau, warum mir diese Frage natürlich erst bei der Fleischtheke eingefallen ist. Nein, das war jetzt nur ein Beispiel, ja, für gute Kommunikation mit Kunden und wie man guten Service macht. So, genau, das sind so eigentlich vom Prinzip her die wichtigsten Do's und Don'ts, die ihr möglichst lassen, also machen oder unterlassen solltet. Und damit kommen wir auch schon zu den praktischen Tipps, zu den Beispielen aus Studien und auch zu den Beispielen, wie man so ein Onboarding-Prozess grundsätzlich aufsetzen kann. Anhand tatsächlich von zwei Unternehmerbeispielen, wo wir das so gemacht haben. Und da könnt ihr euch vielleicht diese Checklisten aufschreiben und die dann für euch adaptieren, wenn ihr wollt. Gut, fangen wir mal an mit den Prozessen. Also wie kann ich meinen Onboarding-Prozess vielleicht auch etwas erleichtern? Was sollte ich vielleicht noch tun? Du könntest, wenn du ein CRM-System hast, Newsletter, dann könntest du regelmäßige Updates verschicken. Also nach einer gewissen Zeit haben die meisten Kunden folgenden Status erreicht, ja, folgendes Wissen sich angeeignet oder folgendes gemacht. Das nächste, was du jetzt tun solltest, wäre, ja, und das könnt ihr automatisieren, das könnt ihr von Anfang an schon standardisieren, und dann sagt ihr nur Klick, ja, der Kunde kriegt diese Folge jetzt und dann kriegt er einmal pro Woche, kriegt er ein Update. Zum Beispiel, ja, um ihn dabei zu unterstützen oder vielleicht auch, um nochmal Fragen zu klären. Wenn der Kunde sagt, das könnt ihr auch reinschreiben, gibt es noch irgendwelche Fragen? Wollen wir einen Termin vereinbaren für das nächste Update? Ja, das könnt ihr ja auch automatisieren und der Kunde, der das dann bucht, ist gut und der Kunde, der es nicht bucht, der sollte angerufen werden. Weil es das heißt nicht, dass er es nicht braucht, das heißt nur, dass er es nicht gemacht hat. Und deswegen könnte es sein, dass er entweder die E-Mail übersehen hat. Und wenn er es tatsächlich nicht braucht, wird er euch das ja im Telefonat sagen. Ja, deswegen solltet ihr da gar nicht großartig jetzt noch ein großes Fass aufmachen, sondern einfach nur fragen, wir haben dir ja eine E-Mail geschickt zum Update. Wollen wir da nochmal uns für 30 Minuten zusammensetzen? Ja, nein. Ja. Gibt es denn irgendwelche Fragen, die wir beantworten können? Das sollten wir dann in diesem Termin tun. Weil dieser Termin, den du jetzt machst, der Anruf, ist nur für die Terminvereinbarung. Außer du hast Zeit. Dann könntest du das natürlich auch machen, aber da merkt der Kunde, bei dir hat alles irgendwie einen Prozess. Es könnte natürlich auch sein, dass das ein ganz anderer Ansprechpartner ist, dass du jemanden hast, der für dich diese Telefonate macht und dass jemand zum Beispiel dann bei Kunden anruft und sagt, ja, so und so, ich bin bei Michael Andresen, ja, Erfolgskunden, wollen Sie vielleicht mal wieder mit ihm sprechen, denn es geht ja darum, dass Sie weiterkommen mit Ihrem Prozess, was auch immer. Ja, hört sich jetzt ein bisschen plakativ an, aber so könnte man es machen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Denn es könnte ja jemand sein, der für euch beim Kunden anruft. Das heißt, ein Mitarbeiter von euch oder eine ausgelagerte Agentur, die dann anruft und sagt: Herr Meier, schön, dass ich Sie erreiche. Sie sind ja in der Love Customer Mastery von Michael Andresen. Da wäre jetzt Zeit, dass wir mal wieder ein Update-Gespräch machen. Herr Andresen hat sich dafür folgende Termine vorgehalten, aus denen Sie sich einen aussuchen können. Welcher passt Ihnen da am besten? Punkt. Also gar nicht fragen, ob, weil wenn er es nicht braucht, wird er schon sagen, ja, ist jetzt gerade noch nicht wichtig. Ja, wann wäre das denn wieder möglich für Sie? Weil dann würde ich es jetzt schon im Terminkalender von Herrn Andresen reservieren. So zum Beispiel. Und diese Automatisierung von regelmäßigen Check-ups, E-Mails oder Kontaktaufnahmen, gerne auch mit, wie gesagt, externen Agenturen oder so, dass man dafür auch Checklisten hat. Was möchte ich eigentlich wann mit welchen Kunden besprechen? Also was ist während des ersten Kennenlernens, also des Onboardingstermins wichtig, dass ihr euch da eine Checkliste macht? Was genau wollen wir eigentlich mit dem Kunden hier alles besprechen? Aber auch, wie sieht so ein Onboarding-Prozess grundsätzlich aus? Haben wir das gemacht? Haben wir das gemacht? Haben wir das gemacht? Komme ich gleich noch zu. Ja? Und das dann abhaken können, sodass ihr vom Prinzip her in eurem CRM-System abhaken könnt. Wir haben Onboarding-Prozess, ding, 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 erledigt. Ja, und wenn das nicht erledigt ist, kommt automatisch eine Erinnerung, dass es erledigt werden sollte. Also so könnte man das gestalten, sodass man da auch wirklich nichts Wichtiges für den Kunden vergisst. So, und dann ist natürlich auch wichtig, dass ihr regelmäßig diese Prozesse anpasst. Also wie läuft derzeit bei euch ein Onboarding ab? Welche Punkte habt ihr auf eurer Checkliste und sind diese Punkte entweder in der richtigen Reihenfolge oder müssen wir vielleicht noch andere Punkte hinzufügen und dafür können wir andere Punkte weglassen oder auch nicht. Ja, also deswegen ist es so wichtig, auch regelmäßig wieder mit dem Kunden zu sprechen und zu fragen, funktioniert das? Hast du dir das so vorgestellt? Was würdest du dir noch erwarten, dass ihr euch eigentlich regelmäßig Feedback holt, damit ihr euren Prozess immer verbessern könnt und euch eure Kunden glücklicher machen könnt. Genau. Denn wir wollen ja keine zufriedenen Kunden. Wir wollen ja glückliche Kunden. So, und wie schaffen wir das und warum ist das so? Also, wie wir es schaffen, habe ich jetzt schon ein bisschen erklärt. Ich gehe gleich noch weiter darauf ein, aber warum ist das so? Es gibt ja auch Studien, die das Ganze belegen, warum so ein Onboarding wichtig ist und was der Mehrwert daraus ist. Und ein paar Studien davon beziehen sich auch auf das Thema Onboarding. Und da hat man also herausgefunden, dass zumindest mal 63% der Kunden länger und intensiver mit ihrem Anbieter, Hersteller zusammenarbeiten als die Kunden, die kein Onboarding bekommen haben. Also mehr als 50% der Kunden werden durch das Onboarding schon in eine längerfristige Kundenbindung gebracht. Ja, und das ist eben das Schöne daran, weil der Vertrauensaufbau einfach viel, viel schneller funktioniert und die Kunden sich zugehörig fühlen und begeistert sind. Ja, und deswegen ist das ja logisch. Aber es ist doch toll und deswegen sollte man das unbedingt machen. Und ich denke, das ist ein No-Brainer, wenn wir jetzt sagen, also wenn wir das Onboarding machen, denn ich habe es euch ja schon erzählt, die Kunden verstehen viel schneller die Funktionen und Lösungen und Anwendungsmöglichkeiten eurer Produkte, Dienstleistungen, was auch immer, wenn ihr ein vernünftiges Onboarding gemacht habt. Dann werden sie sehr viel erfolgreicher euer Produkt, eure Dienstleistungen nutzen können. Und das macht natürlich auch glücklich. Ich habe es in einem anderen Podcast schon erzählt, ja, ich wurde von einem Kundenservice angerufen, der mir gesagt hat, Andresen, es ist ja warm draußen, es ist Sommer, wenn Sie mit Ihrem Auto unterwegs sind, wie zufrieden sind Sie mit der Sitzluftkühlung? Und ich wusste bis dato nicht, dass ich eine im Auto hatte. Und deswegen war ich so froh, als sie mich angerufen haben. Und das hätte man natürlich bei der Übergabe des Fahrzeugs zum Beispiel machen können. Das ist die. Aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Bei der Übergabe des Fahrzeugs waren das so viele Informationen. Es tut mir leid, das ist halt ein sehr umfassendes Auto gewesen, das ich mir gekauft habe mit sehr vielen Features und Möglichkeiten und Funktionen. Und die dann alle zu erklären und im Kopf zu behalten, ist natürlich während der Übergabe des Fahrzeugs fast unmöglich, die dann alle zu behalten. Deswegen war es so gut, dass kurze Zeit später jemand angerufen hat und mich nach speziellen Funktionen gefragt hat. Und da muss ich sagen, das ist doch genial, oder? Und das ist natürlich auch Bestandteil des Onboarding-Prozesses, dass also während der ersten Woche immer wieder, das ist ja das, was ich vorhin schon gemeint habe, irgendwelche Nutzungsbeispiele, irgendwelche Rückfragen, Check-ups mit dem Kunden gemacht werden. Und das war so einer. Und das war richtig gut für mich, weil ja, es war heiß. Und ich war richtig froh, dass die mich nochmal daran erinnert hat, ah, ich habe eine Sitzheizung, Sitzluftkühlung, ah, eine Sitzheizung habe ich auch, aber die brauche ich ja dann nur im Winter. So, wozu führt das denn aber? Das führt doch dazu, dass wenn ich diese Funktion nutze, dann will ich die doch das nächste Mal auch haben. Das heißt, ich will doch, wenn der Vertrag zu Ende ist als Beispiel und ich habe mich an diese Funktion schon gewöhnt, dann weiß ich, dass ich die unbedingt brauche, dass ich die unbedingt haben möchte. Das heißt, entweder ich überlege mir, wenn mein nächstes Produkt, das ich haben möchte, vielleicht die nächste Version, wenn es eine Software ist, von Version 5 auf 6, ja, ist ja wunderbar, dann will ich die natürlich auch haben. Beim nächsten Auto, das ich mir selber konfiguriere, hoffe ich, dass ich beim gleichen Hersteller bleibe. Die Frage stellt sich in der Regel bei mir nicht, aber dass ich dann auf jeden Fall wieder eine Sitzluftkühlung oder wie das heißt, dann noch dazu bestelle. Ja, weil das ist natürlich, für mich ist das mittlerweile essentiell. Ich liebe das einfach. Ich setze mich ins Auto, es ist heiß. Ich mache die Sitzluftkühlung zur Klimaanlage an. Das heißt, ich kriege von vorne kühle Luft, nicht zu viel, weil das mag ich nicht. Aber und von hinten wird mein Rücken auch angenehm gekühlt. Also nicht eiskalt, sondern angenehm. Ich bin sowieso ein Mensch, der grundsätzlich etwas heißer ist. Also mir ist immer eher warm. Da gibt es aber andere Menschen, die brauchen es wahrscheinlich nicht, weil das Kaltblüter sind, nennen wir es mal so. Ja, also es gibt Warmblüter, gibt es ja bei Pferden und bei, aber das hat eine ganz andere Bedeutung. Also nicht, dass ich jetzt hier irgendeinen Shitstorm auslöse, aber ich wollte es einfach mal verbildlichen. Und das ist natürlich interessant, wenn solche Funktionen dann genutzt werden, dass dann auch dadurch natürlich gewährleistet wird, dass der Kunde länger bleibt, dass er wieder kauft, dass er das Gleiche nochmal nimmt oder zumindest mal nicht weniger, ja, weil er sich an die Funktion gewöhnt hat. Und nicht nur an die Funktion gewöhnt hat, sondern es ist auch ein Vertrauen und ein Zugehörigkeitsgefühl gewachsen. Also dadurch, dass ich dieses Beispiel erzählen kann, ist es mir ja in Erinnerung geblieben. Wenn mir etwas in Erinnerung bleibt, ist es mir wichtig. Und wenn mir etwas wichtig ist, sorgt das oder unterstreicht das ein Zugehörigkeitsgefühl. Genauso wie die andere Geschichte, die ich auch schon erzählt habe, zum Thema, was man nicht gemacht hat, als es darum ging, ein neues Auto zu kaufen und der Leasingvertrag zu Ende war. Was eine ganz andere Geschichte. Und damit kommen wir natürlich auch zu den Beispielen. Also wie könnte man so einen Onboarding-Prozess insgesamt gestalten? Und das würde ich jetzt kurz mal an einem Beispiel für einen IT-Dienstleister erzählen, wie so ein Onboarding-Prozess grundsätzlich ausläuft. Also wie so ein CFIX, wie so ein Onboarding-Prozess grundsätzlich aussehen kann. Also das Erste ist natürlich, dass man ein, ja genau, nehmt euch gerne wieder einen Zettel und einen Stift, schreibt euch das auf, wie so ein Onboarding-Prozess, wenn ihr jetzt IT-Dienstleister seid. Und wenn ihr es nicht seid, schreibt es euch auf und adaptiert es. Und wenn ihr dabei Hilfe braucht, meldet sich euch bei mir oder stellt mir eine Frage im Chat. So. Also IT-Dienstleister Onboarding-Prozess. Das heißt, wir fangen natürlich erstmal an, wie eingangs gesagt, mit der Bedarfsermittlung, mit dem Erstgespräch. Ja, also nach dem Kauf, wohlgemerkt, klären wir den Bedarf und die Erwartungshaltung nochmal. Ja, der Vertrieb klärt das schon, wenn er es kauft, aber im Onboarding kann es sein, dass sich etwas verändert hat. Und darauf sollte man dann wieder zurückkommen. Ja, das sollte man wissen. Dann kann man es auch anpassen oder verändern. Und dann habe ich ja schon erwähnt. Gut. Also, es geht das Erstgespräch und da geht es um die Bedarfsermittlung. Dann geht es natürlich im weiteren, nächster Termin, Service- und Vertragsklärung. Also was habt ihr abgeschlossen und was habt ihr als Dienstleistung bekommen? Oder welches Produkt und was kann das? Ja. Und dann geht es natürlich mit los mit der Einrichtung der Systeme zum Beispiel. Dann geht es weiter mit der Einführung und Schulung der Mitarbeiter. Klar geht es auch um Datensicherheit und Compliance. Auch das muss sichergestellt werden, je nachdem, was für eine Lösung ihr da jetzt verkauft habt. Und dann sollte man eine Testphase machen mit Feedbackschleifen, sodass man auch herausbekommt, was funktioniert und was funktioniert nicht, wo müsste man noch was verändern. Ist ganz wichtig, weil oftmals wird tatsächlich nur, das ist das, was wir erreichen wollen, so rollen wir aus und am Ende wird dann übergeben und der Kunde sagt, und die Mitarbeiter denken sich so, toll, jetzt werden wir hier vor veränderte Tatsachen gesetzt, und wir waren gar nicht eingegliedert in diesen Prozess. Das heißt, Sie können es gar nicht umsetzen. Auch wenn Sie die Schulung bekommen haben, haben Sie nicht verstanden, warum wir von A nach B uns bewegen. Und in diesem Prozess sollten zumindest Gruppen aus dem Kunden eingebunden werden, wenn ihr dann zum großen Kunden habt. Dann ist auch klar, dass natürlich der Support und der Check-in richtig läuft, dass man wieder mit dem Kunden spricht, dass man wieder zwischendurch auch Abfragen macht und eben herausfindet, funktioniert das so, wie ihr das wollt. Also auch danach. Ja, nachdem ihr schon die ersten Testläufe gemacht habt, logischerweise, aber es spricht für sich. So, und am Ende ist natürlich das Ganze fertig irgendwann mal und dann geht es darum, um den Abschluss und die Übergabe. Einerseits wiederum Bedarfsklärung, haben wir alle Punkte erledigt, die wir eingangs besprochen haben? Haben wir andere Punkte festgestellt, die wir während der Phase, die aufgekommen sind, sind die abgearbeitet worden oder sind das Aufgaben für später? Und dann natürlich auch Erwartungshaltung, was wollt ihr denn jetzt noch erreichen und wie zufrieden seid ihr denn? Und was müssen wir tun, um diese Zufriedenheit in glücklich zu verwandeln? Also wie werdet ihr denn noch zufriedener, noch glücklicher mit dem, was ihr tut? So, manchmal ist das ein bisschen was, hat auch mit Mindset zu tun. Klar, da könnt ihr jetzt als IT-Dienstleister relativ wenig machen, dass die Kunden glücklich sind bei der Arbeit. Aber ihr könnt schon mindestens mal die Arbeitsumgebung dafür schaffen und die Kunden dadurch glücklich machen und die Mitarbeiter, dass sie jetzt eine ganz, ganz tolle Lösung haben. Und über diese Lösung, warum die so toll ist und warum diese Lösung sie begeistern kann, das ist natürlich wiederum eure Aufgabe. Das müsst ihr klären, dass ihr dann auch den Kunden beibringt, hey, das erleichtert euer Leben jetzt um so vieles. Klar ist es anders, als es vorher war, aber na, ihr wisst, was ich meine. Also versucht eure Kunden in diese Richtung auch zu motivieren. Dann habe ich noch ein anderes Beispiel, wie so ein Onboarding-Prozess ablaufen könnte, und zwar anhand eines Anwalts. Ist komplett anders. Ja, beim Anwalt. Klar, da geht es auch erstmal beim Erstkontakt um die Terminvereinbarung. Auch da geht es um die Bedarfsanalyse. Was will denn mein Kunde eigentlich erreichen? Und vor allen Dingen, wie? Das ist auch eine sehr interessante Information. Wie will der Kunde das erreichen? Möchte er, dass wir sofort vor Gericht gehen? Möchte er, dass wir erstmal miteinander reden? Ist er auch bereit, eine Mediation zu bekommen? Das heißt, vielleicht ein Vergleich. Das sind alles so Dinge, die man in diesem Erstgespräch in der Bedarfsklärung natürlich dann auch machen sollte, damit man weiß, in welche Richtung sollte ich mich bewegen. Einerseits, auf der anderen Seite aber auch, wo kann ich vielleicht ihm noch helfen, nicht ganz so auf Krawall gebürstet zu sein und vielleicht ihm dann vorzuschlagen, naja, gucken wir uns das nochmal an. Also vergangene Gerichtsurteile haben gezeigt, dass. Ja, vielleicht wäre eine Mediation im Vergleich doch sinnvoller, als wenn wir da jetzt einen langjährigen Prozess anstehen, der mit Beweisaufnahme, Beweisnachweis und so weiter, sich doch sehr in die Länge ziehen kann und dadurch sehr teuer. Das macht natürlich, ja, so. Und aber dafür ist natürlich auch wichtig, herauszufinden, wie tickt der Kunde? Und wenn er jetzt auf Krawall gebürstet ist, weil er sich emotional vielleicht gerade sehr angegriffen ist, könnte das natürlich sich in ein paar Tagen wieder gelegt haben. Das heißt, beim nächsten Gespräch, wo es dann auch um die Mandatsvereinbarung geht, logischerweise, da dann nochmal zu klären, Sie hatten ja Folgendes gesagt, dass man nochmal wieder repetiert, dass das, was wir besprochen haben, hat sich daran etwas verändert? Nein? Gut, wunderbar, dann machen wir so weiter. Ja. Also, nächstes Thema, Mandatsvereinbarung, dann Einführung in die Arbeitsweise. Was genau passiert hier eigentlich wann? Wie machen wir das? Wann gehen wir vor Gericht oder wie läuft das ab, wenn wir es tun? Und so weiter und so weiter. Also, dass der Kunde eine ganz klare Übersicht bekommt, wie funktioniert das jetzt hier, die Zusammenarbeit mit euch und an wen darf ich mich wenden, wenn ich Fragen habe? Klar, der nächste Schritt gehört aber auch zum Onboarding dazu, ist sicherstellen, dass alle erforderlichen Unterlagen und Dokumente da sind. Die Leute, die jetzt Anwälte sind, werden sagen, logisch, weiß ich. Ja, gut, toll, ist aber trotzdem Bestandteil des Onboarding-Prozesses. Deswegen erwähne ich es jetzt. So, dann geht es auch noch um Vertraulichkeit und Datenschutz. Ist auch logisch. Trotzdem muss das unterschrieben werden vom Kunden. Dann gibt es noch die strategische Beratung. Denn da fangen wir jetzt an. Es geht darum, dem Kunden jetzt zu sagen, pass auf, so könnten wir vorgehen. Das ist das, was wir besprochen haben. Das ist das, wo du hin willst. Das sind die Dokumente, die habe ich durchgelesen. Folgende Informationen dazu. Und so wäre ein Ansatz, den wir machen können. Ich empfehle es, so umzusetzen. Außer Sie haben erhebliche Einwände. Das war strategische Beratung. Das heißt, jetzt kommt ihm aber auch noch mal mitzuteilen, welche Kontaktpersonen und was ist die Update-Frequenz, über die wir uns unterhalten. Also in welchen regelmäßigen Zeiträumen sollten wir uns unterhalten und in welchen Re Zeiträumen ist mit einer Antwort zu erwarten. Also wie lange ist die durchschnittliche Bearbeitungszeit, wenn etwas gemacht werden sollte. Auch das ist eine wichtige Information übrigens für den Kunden, weil manche denken ja, sie schicken dem Anwalt ein Schreiben und am nächsten Tag habe ich eine Antwort. Und das ist ja meistens nicht so, ne? Es gehört ja, also erstens sind ja noch andere Fälle zu bearbeiten und zweitens kann die Recherche, um das Dokument oder die Anfrage zu bearbeiten, auch noch etwas dauern. Das heißt, klärt den Kunden darüber auf, dass es nicht immer gleich innerhalb von 24 Stunden eine Antwort gibt, sondern dass es im Durchschnitt so und so lange dauert. Wie man das ändern kann und wie man da vielleicht auch mehr Umsatz draus machen kann, tatsächlich, und Kunden, denen das wichtig ist, die zahlen da gerne für. Ja, ist noch eine Idee. Wenn ihr es wissen wollt, schreibt es mir in den Kommentar oder schreibt mich direkt an. Genau, so, und dann geht es natürlich auch um wiederum Feedback und die Anpassung des Vorgangs. Das heißt, nach dem Onboarding, wir sind ja immer noch im Onboarding, weil alles andere, ne, wie man den Fall jetzt umsetzt, kommt ja dann jetzt. Aber dass wir dieses Onboarding jetzt abgeschlossen haben, wir haben die strategische Beratung hinter uns. Und dann geht es ja eigentlich los, aber dann kommt nochmal Kundenfeedback. Was habt ihr, also wie hat es dir jetzt gefallen? Ist das das, was du erwartet hast? Und was können wir noch verbessern? So, und dann kriegt ihr wieder Ideen oder auch nicht, wenn ihr es schon gut macht. Aber das ist wieder Wertschätzung des Kunden. Der fühlt sich dann, oh, der fragt mich jetzt tatsächlich, ob ihm das gefallen hat. Hey, welcher Anwalt hat denn das mit mir in letzter Zeit gemacht? Ich kenne da sehr wenige. So, und das war der Vorgang, also wie so ein Onboarding-Prozess eben auch für einen Anwalt gestalten werden könnte. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Zettel und Stift jetzt wieder weglegen oder ihr schreibt euch jetzt noch die Punkte auf, die auch noch sehr wichtig sind. Nämlich, wofür ist jetzt eigentlich das Thema Onboarding gut? Was habt ihr euch dazu aufgeschrieben? Und wenn ihr dazu nichts aufgeschrieben habt, dann schreibt euch jetzt Folgendes auf. Erhöhte Kundenzufriedenheit durch Onboarding-Prozess erreiche ich erhöhte Kundenzufriedenheit. Ich mache dadurch eher glückliche Kunden. Wenn ich keinen Onboarding-Prozess habe, keinen vernünftigen Onboarding-Prozess habe, wenn ich kein Willkommenspaket verschicke, bin ich weiter weg davon, glückliche Kunden zu haben. Und was das bedeutet, habe ich euch ja auch schon in meinem zweiten Podcast, die Illusion der Kundenzufriedenheit, erklärt. Der nächste Vorteil, warum ein Onboarding-Prozess wichtig ist, hatten wir auch drüber gesprochen, ist, dass die Kunden das Produkt, die Dienstleistung besser nutzen und besser verstehen, also eher an ihr Ziel kommen. Von Anfang an ein beschleunigter Prozess und dadurch natürlich auch schneller glücklich werden mit euch. Was ihr dadurch zwangsweise erreicht, ist eine höhere Kundenbindung. Und das habe ich ja auch schon erklärt, ja, weil der Kunde sich wahrgenommen fühlt, weil er sich gewertschätzt fühlt, habt ihr von Anfang an eine höhere Kundenbindung und einen ganz, ganz großen Wettbewerbsvorteil auch. Und wenn ich das sage, dann meine ich das auch. Denn dazu gibt es ein Beispiel von einem Kunden, den ich selber betreut habe. Und zwar hat der Kunde einen Termin mit dem Wettbewerb gehabt, weil unser Servicevertrag sollte auslaufen. Unser Dienstleistungsvertrag für unser Produkt. Und dann sagt der Kunde, Herr Andresen, Ihr Wettbewerber war da. Kennen Sie das Produkt? Sag ich, ja, kenne ich. Sehr gut, oder? Ja. Das ist ein ganz tolles Produkt. Also die können ja schon ganz schön viel. Habe ich gedacht, ja, das können die. Und wie war's? Ja, sagte er, das war toll. Also die haben eine ganz, ganz tolle Präsentation gemacht. Aber wissen Sie, was da essentiell gefehlt hat? Nein. Das Thema Customer Success. Und als ich danach gefragt habe, hatten die darauf keine Antwort. Und deswegen bleibe ich bei Ihnen. Sie haben ein Customer Success Programm und ich fühle mich bei Ihnen einfach wohl. Ich weiß, dass wir mit dem anderen Produkt vielleicht den einen oder anderen Vorteil hätten. Aber wissen Sie was? Das Wohlfühlen, dass wir hier so richtig gut aufgehoben sind, dass alles funktioniert und wir sofort Hilfe bekommen und man uns versteht und auch verstehen will, das ist für mich viel wichtiger als die ein oder andere Funktion, die natürlich nice wäre, aber die brauchen wir nicht wirklich. Ja. Und ich habe mich gefragt, und welche Funktion ist das? Und dann haben wir das gesagt, und habe ich gesagt, so, wissen Sie was? Ich frage mal in der Entwicklung, ob das nicht vielleicht bei uns auch auf der Roadmap steht oder wir es vielleicht draufschreiben können. Tja. Habe ich gemacht, habe ich die Anfrage an den Support gestellt, an die Entwicklungsabteilung gestellt und die haben gesagt, das ist kein Hexenwerk, das können wir machen. Gib uns 3 Monate, dann haben wir das. Ich den Kunden wieder angerufen. Ja, also, ne, und das ist genau das, warum man so wunderbar mit Customer Success erfolgreich sein kann und warum man sich davon auch von Wettbewerb unterscheidet, weil man seine Kunden echt ein gutes Gefühl gibt. Und es ist viel weniger Supportaufwand. Weil ihr ja am Anfang schon die meisten Themen mit dem Kunden besprochen habt. Er weiß ja, wo er was findet und wie er an die Informationen kommt und wie er es benutzen soll. Das habt ihr beim Onboarding schon gemacht. Also habt ihr viel weniger Supportaufwand. Und es wird auch nicht weniger hin und her gefragt, wer ist denn jetzt dafür und wer kann mir denn, sondern er weiß von Anfang an, wer da der richtige Ansprechpartner ist. Tja, und das Argument, was vielleicht auch den einen oder anderen, der sich für Zahlen interessiert, wichtig ist, ist natürlich auch das Thema Unternehmenswachstum. Ihr werdet logischerweise mehr Umsatz mit dem Kunden machen, weil er bleibt ja bei euch. Er kauft wieder und er kauft vielleicht noch zusätzlich, weil ihr ja während des Onboarding-Prozesses und vielleicht auch während der Laufzeit mit dem Kunden durch, ne, immer wieder Check-ups und Feedback herausfindet, was denn der Kunde eigentlich will. Und wenn ihr das macht, was ich in meiner dritten Folge gesagt habe, nämlich wie man die Ziele des Kunden herausfindet, dann sowieso. Ja, aber das in Kombination mit dem Onboarding, mit dem gescheiten Onboarding, hilft euch echt dabei, mehr Umsatz mit dem Kunden zu machen. Und alleine nur dadurch, dass ihr ihn richtig betreut und glücklich macht. Tja, so einfach kann das sein, liebe Vertriebstrainer da draußen. Ja, aber wie ich ja schon gesagt habe, ich arbeite sehr gerne mit Vertriebstrainern zusammen, weil wir brauchen ja auch Neukunden, logischerweise. Ich helfe dann den Kunden gerne dabei, wie man seine Kunden richtig betreut und dann mehr Umsatz mit den Kunden macht. Also wir spielen uns da ja in die Hände. Ja, und das sollte es eigentlich schon gewesen sein, weil das haben wir jetzt lang, lang und breit über das Thema Onboarding gesprochen. Ich hoffe, es war für euch das ein oder andere wichtige und informative dabei, was ihr jetzt auch gelernt habt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr noch irgendwas dazu wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, kommt direkt auf mich zu und dann werde ich diese Fragen beantworten. Wenn ihr daran interessiert seid, so einen Onboarding-Prozess bei euch im Unternehmen, bei euch zu implementieren, ob ihr jetzt ein kleines Unternehmen seid oder großes, machen solltet ihr das auf jeden Fall. Dann könnt ihr auch gerne auf mich zukommen. Ich helfe euch dabei, falls ihr dazu Fragen habt. Und ansonsten findet ihr tatsächlich auch eine Anleitung zum Thema Onboarding auch nochmal auf meiner Webseite. Und ich werde es hier in die Shownotes reinschreiben, dass ihr, wenn ihr es wissen wollt, da einen Link findet und dann bitte, weil es ist passwortgeschützt, es haben also wirklich nur die Kunden, die diesen Podcast gehört haben, dann benutzt das Passwort Onboarding. Ja, das soll jetzt nichts Schwieriges sein, aber wenn ihr diesen Link dann benutzt, dann benutzt ihr das Passwort Onboarding und dann könnt ihr das Dokument auch benutzen. Gut, also ja, viel Spaß dann auch bei der Umsetzung. Schreibt mir gerne logischerweise, wie vielleicht bei euch ein Onboarding-Prozess aussieht oder ob ihr überhaupt schon einen Onboarding-Prozess macht, was ihr davon haltet. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ja, würde mich mal interessieren, was da so an Feedback bekommt. Also zumindest da, wo ihr Kommentare hinterlassen könnt, weil das geht ja nicht auf jeder Plattform. Ansonsten sehen wir und hören wir uns wieder nächste Woche. Und da habe ich auch einen sehr spannenden Studiogast bei mir hier zum Interview. Das ist der Michael Marder. Und Michael Marder ist von Hellpower. Cooler Name. Und da geht es um das Thema Kontakt zum Kunden. Warum das wichtig ist und was er daraus gelernt hat, dass er damit angefangen hat. Also, und er macht natürlich noch sehr viel mehr. Das werden wir auch beleuchten. Das nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Das war der Erfolgskunden-Podcast mit Michael Andresen. Das bin ich.